In diesem Podcast der Bücherhallen Hamburg zum Tag des offenen Denkmals geht es um Geschichten, die nur der Hühnerposten schreibt. Heute hat die Zentralbibliothek ihren Standort am Hühnerposten. Doch wie war es hier früher? Wer war im Gebäude nahe des Hamburger Hauptbahnhofs zu finden? Wer hat hier gearbeitet? Wir sprechen mit Menschen über deren Geschichten rund um das ehemalige Hauptpostamt.
Ich begrüße Sie. Mein Name ist Ulrike Kohn und ich bin Bibliothekarin in der Zentralbibliothek Hamburg. Zu Gast heute ist Herr Albrecht Buskohl. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Frau Kohn.
Wir möchten Sie nun gerne einmal kennenlernen. Können Sie uns bitte etwas über sich erzählen? Wo sind Sie zum Beispiel aufgewachsen, hier in Hamburg? Welche Tätigkeiten haben Sie ausgeübt? Und was interessiert Sie heute?
Heute bin ich 67 Jahre alt, Pensionär, und aufgewachsen bin ich in Ostfriesland, in einem kleinen Ort bei Leer. In Ostfriesland habe ich auch Wirtschaft studiert und habe in dem Bereich Betriebswirtschaft gearbeitet, habe bei einem Wasser- und Bodenverband die Beitragserhebung gemacht, und das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nach 2 Jahren war es beendet und ich stand ohne Job da und dachte, wenn du schon in Ostfriesland nichts kriegst, musst du in die Stadt gehen und da auch was Dauerhaftes finden. Ja, und so habe ich mich bei der Deutschen Bundespost beworben für den gehobenen Dienst und bin auch angenommen worden und bin mit 27 Jahren nochmal angefangen, die Ausbildung für den gehobenen Dienst zu machen. Das war ganz interessant. Man lernte Post und Telekom oder damals noch das Fernmeldeamt kennen, einzelne Dienststellen, und ja, es war spannend. Nach der Ausbildung durfte man sich aussuchen, wo man hin wollte. Natürlich wollte ich gerne heimatnah eingesetzt werden, am Rand des Oberpostdirektionsbezirks Hamburg. Möglich Stade, Bergedorf. Ich kam zum Postamt Hamburg, 3 Hühnerposten, mitten in die City, und bin froh darüber heute.
Wie viele Jahre haben Sie denn hier in diesem Gebäude am Hühnerposten gearbeitet, so ungefähr?
12 Jahre etwa.
Mhm. Ja. Das heißt, Sie kennen das Gebäude auch sehr gut.
Ja.
Sie sagten eben, Sie sind jetzt eben Pensionär. Was interessiert Sie denn so heute? Womit beschäftigen Sie sich jetzt in dieser Zeit?
Ja, als Haupthobby habe ich ein bisschen Kunsthandwerk gemacht. Ich habe gesehen, dass man bei uns viele Begrüßungsschilder an der Haustür hat. Das sind einfache Holzbretter mit Motiven drauf und Moin drauf, Namenszusätze, und die Damen haben dann gerne ein Hufeisen da, die Männer haben gerne Motorräder mit drauf. Und sowas mache ich. Und dann bin ich dazu gekommen, Schieferplatten zu bearbeiten, dass ich Schieferplatten verschiedener Umfänge mit verschiedenen Bildern dekoriere und sehr viele Untersetzer im Format 10x10 mit vielen maritimen Motiven verkaufe. Wir stellen aus auf Kunsthandwerkermärkten. Eine Zeit lang habe ich auf der Insel auch ein Regalbrett in der Kunstgalerie angemietet. Und da kam dann nur noch die Anfrage, was lieferst du? Das und das brauchen wir, und zwar möglichst schnell. Das waren Sachen, das waren Selbstläufer für die Badegäste.
Welche Insel denn?
Borkum. Das bot sich an, weil meine Schwägerin auf Borkum ein Haus hat. Da waren wir öfter, wir sind auch mal mit dem Wohnmobil hingefahren, mit Holz und Schiefer vollgepackt und haben dann alles da abgeliefert.
Ja, schöne, vielseitige Tätigkeit, denke ich, auch gerade, wenn Sie jetzt etwas mehr Zeit haben in der Rente. Kommen wir nochmal zu Ihrer Beschäftigung beim Postamt und zu Ihren Tätigkeiten. Welche Aufgaben haben Sie denn hier so hauptsächlich übernommen in diesem Gebäude?
Gleich nach der Prüfung kam ich hier in die Verwaltung, in die Organisationsstelle. Die Organisation war überall beteiligt an allen Modernisierungsbaumaßnahmen und so weiter und so fort, hatte direktes Vorspracherecht beim Amtsvorsteher, das war was ganz Besonderes. Alle anderen mussten über den Abteilungsleiter. Wir konnten direkt zum Amtsvorsteher gehen und sagen, das und das liegt an, das muss gemacht werden. Wir hatten im Postamt 3 keine eigene Hausverwaltung. Das heißt, die Hausverwaltungstätigkeiten wurden vom Postamt 1, das ist hier ja gleich gegenüber, in der Münchstraße, wahrgenommen. Und ich war das Verbindungsglied vom Postamt 3 zum Postamt 1 Hausverwaltung bei Beschaffungen, bei Bauumbauten, eigentlich bei allen möglichen Sachen.
Also auch viele koordinierende Tätigkeiten.
Ja,
so.
Ja. Bei Bauplanungen waren wir mit im Boot. Mein Hauptaugenmerk laut der Titel war die Betriebswirtschaft, Leistungs- und Kostenrechnung. Das waren vielleicht 10% der Tätigkeiten. Es musste gemacht werden, es wurden Daten erhoben, aber das andere hatte Prioritäten. Ja, ganz schön war's. Wir haben einmal die Woche eine Amtsbegehung gemacht. Das heißt, wir sind mit unserem Stellenleiter von der Organisationsstelle, mit dem Sachbearbeiter, der lange eingearbeitet war. Und ich war sein Vertreter und habe nachher seinen Job übernommen. Wir drei haben einmal die Woche eine Amtsbegehung gemacht, von oben vom Gebäude bis unten in den Keller. Wir haben bauliche Mängel aufgenommen, wir haben sonstige Mängel aufgenommen. Wir haben Beschwerden der Mitarbeiter entgegengenommen. Das war alles ganz interessant und das wurde dann bei uns am Platz umgesetzt und beauftragt. Und die Woche drauf sind wir wieder rumgegangen und haben kontrolliert, ist der Mangel beseitigt, ist er noch nicht. Und von meinen beiden Kollegen weiß ich, die wurden genannt, der eine beißt, der andere bellt. Denn derjenige, der bellt, der hat immer geknurrt und das muss gemacht werden. Und der beißt, der hat auch die Konsequenzen veranlasst, sodass wir auch Mängel teilweise selber beseitigt haben. Aber dann ging es anschließend ans Telefon und dann wurden die vorgesetzten Dienststellen der anderen informiert, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist.
Erinnern Sie sich noch an einige besondere Mängel oder auch Beschwerden, die Sie irgendwie beseitigen konnten oder auch nicht konnten, die sich länger hingezogen haben?
Doch, an eine Begebenheit erinnere ich mich. Sowas passiert grundsätzlich freitags nachmittags. Wir laufen durchs Gebäude, wollten uns eigentlich irgendwie einen anderen Weg machen, aber durch Zufall kommen wir durchs fünfte Obergeschoss und stellen fest, in der Baustelle war eine Staubschutzwand weggerissen worden. Und die Staubschutzwände wurden durch Karrenabweiser gesichert. Das sind Doppel-T-Träger, etwa in 50 cm Höhe. Die standen frei im Raum. Und mein Kollege sagte, da müssen wir was machen. Ja, wir versuchen, die Handwerker zu kriegen. Wir versuchen, Bauleiter zu kriegen. Keiner da. Der Kollege guckt und sagt, was meinst du? 19er? Mach ich, jo, 19er Schlüssel. Wir haben uns die Schlüssel aus dem Lager geholt, haben unsere Jacketts und Krawatten abgelegt und haben dann erstmal, ich glaube, das waren so etwa 20 Meter Kannenabweiser auseinandergeschraubt. Ja, und wie kriegt man die jetzt zur Seite? Ach, sagte der Kollege, ja, wir gehen nach unten, holen uns ein paar starke Leute ran. Und auf dem Weg nach unten sagt er, guck mal, da hinten steht ein Brenner in der Ecke. Kannst du noch? Ja, und da haben wir mit dem Schneidbrenner diesen Kannenabweiser in handliche Stücke geschnitten, konnten die dann in die Ecke werfen und somit war es erledigt. Und anschließend ging mein Kollege an die Schreibmaschine und hat den Bericht dazu geschrieben, der dann auch direkt der Leitung zugefügt wurde.
Also sind Sie selber auch richtig aktiv geworden in solchen Fällen und haben das ganz praktisch in die Hand genommen.
Ja.
Ich habe hier mal gehört, auch von dem Gebäude, dass es hier so Briefverteilanlagen mal gab. Waren Sie da auch für zuständig, die einbauen zu lassen?
Wir waren beteiligt. Wir waren bei der Planung mit dabei. Wir waren bei der Koordination, bei der Umsetzung. Waren wir voll mit im Boot. Ja, eingebaut wurde das zentral vom Bundespostministerium beziehungsweise vom Posttechnischen Zentralamt in Darmstadt. Wir hatten hier dann unsere großen Baubesprechungen und da wurde dann festgelegt, wo welcher Teil eingebaut werden sollte. Es fing ja an mit Briefverteilmaschinen, Stempelmaschinen. Und damit die Stempelmaschinen überhaupt arbeiten konnten, mussten die Briefe ja auch sortiert werden, damit die Vorderseite vorne hinkommt. Und anhand der Briefmarke konnte man erkennen, wo die vordere, obere, rechte Seite war. Ja, da waren wir beteiligt und das war auch gut so, denn bei einer Maschine haben wir gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Auf der Skizze und wir sagten dann untereinander, das stimmt was nicht, aber wir konnten nicht definieren, was es war. Ja, dann hörte der Amtsvorsteher das und sagte, eine Zigarettenpause und mein Kollege und ich und der Amtsvorsteher und zwei Mann von der Direktion gingen gleich mit runter, guckten sich das an, wo die Maschine hin soll. Ja, und das Ergebnis war, wo die Auslaufstrecke für die Briefbehälter gewesen wäre. Da stand eine tragende Säule. Und Sie kennen ja die Säulen hier im Gebäude. Die sind riesig und die kann man nicht einfach umsetzen. Also musste man dann die Auslaufstrecke ändern.
Durften Sie denn diese Säulen einfach entfernen? Weil das Gebäude steht ja unter Denkmalschutz. Oder mussten Sie da so drumherum bauen?
Wir mussten drumherum bauen. Diese Säulen waren tragend, die sind riesig. Da durften wir nichts ändern. Wir hatten auch Probleme, wie in den 80er Jahren hier neue Fenster eingebaut werden sollten, ob die Fenster auch denkmalschutzgerecht sind. Aber das hat alles geklappt. Wenn Steine zerstört wurden, mussten die wieder mit diesem alten, ich glaube, Kirchenformat hieß das, wiederhergestellt werden. Nee, ansonsten Treppenhäuser und so weiter, auch diese schönen gusseisernen Treppengeländer, das blieb alles.
Und haben Sie sich da an bestimmten Plänen orientiert? Gab es Pläne, die da vorlagen über die ganzen Jahrzehnte oder mussten Sie selber neue Pläne entwerfen, um das hier zu konstruieren?
Wir hatten natürlich aktuelle Pläne. Das waren die Baupläne, die von der Oberpostdirektion, von der Bauleitung angefertigt wurden. Die bauten auf relativ aktuelle Pläne. Und die ganz alten Pläne, mein Chef war Sammler. Und der hat wirklich alle alten Pläne behalten. Und das war auch ganz sinnvoll. Denn wie wir damals die Anbindung des Gebäudes an den Hauptbahnhof gebaut haben, den neuen Posttunnel. Da hat man beim Eingang ins Gebäude eine große Stahlplatte gefunden, die war genietet, also damals noch nicht schweißbar. Und keiner wusste, was das sein konnte. Man durfte diese Platte natürlich aus statischen Gründen nicht so einfach wegreißen. Und durch Studium unserer alten Karten haben wir gesehen, da war früher mal eine Paketwendeanlage dran gewesen. Und das hieß, die gibt es nicht mehr, das Stück kann weg, wir können den Tunnel weiterbauen.
Ja, Sie hatten wahrscheinlich auch in dieser Zeit Bereitschaftsdienst, kann ich mir vorstellen, oder sogar auch Alarmdienst. Oder waren auch für feuerpolizeiliche Maßnahmen zuständig. Ist das richtig?
Das ist richtig. Die Alarmdienste und so weiter, die lassen wir außen vor. Darüber darf ich nicht reden. Aber feuerpolizeiliche Maßnahmen, die haben wir mitgemacht. Die Feuerwehr von Hamburg hat einen Fachmann durchs Gebäude geschickt, Der hat über Wochen alles kontrolliert und wir haben einen Aufgabenplan gekriegt, was gemacht werden musste. Da waren wir natürlich auch bei der Planung, Koordination und Kontrolle beteiligt. Der Rest ging wieder über den Hochbau. Aber es war ganz spannend. Auch eine Sprinkleranlage wurde eingebaut. Die Firma, nein, die darf ich auch nicht nennen, war auch hier im Hause. Die hatte einen eigenen Raum, die hatte eigene Lagerräume hier. Und es dauerte natürlich Monate, bis die Sprinkleranlage aufgebaut war. Und je nachdem, wie weit das fertig war, wurde die schon geflutet. Ja, und dann war die Sprinkleranlage insgesamt fertig. Und unsere Haustechnik interessierte sich sehr dafür. Und unten ist der Übergaberaum für die Sprinkleranlage im Keller. Und nebenan ist noch so ein anderer kleiner Kellerraum, der eigentlich leer war. Und da wollte die Hausverwaltung die Sprinkleranlage testen. Es war ein voller Erfolg. Wir haben herzhaft gelacht. Mit einem Besenstiel und einem kleinen Hammer dran hat man das Röhrchen der Sprinkleranlage zerstört. Und sofort kam das Wasser. Und es war kein sauberes Wasser. Es war pottendreckig, völlig verrostet. Und der Kollege von der Haustechnik hat es nicht mehr geschafft, sauber rauszukommen. Es war schön.
Also einmal geduscht mit
einmal
dem Wasser.
Einmal richtig geduscht, ja.
Das bleibt einem, glaube ich, in Erinnerung.
Das bleibt hängen.
Ja. Ja, ich höre schon heraus, dass Sie auch viel Kontakt hatten hier zu den Menschen im Haus. Hier haben ja über 3000 Personen gearbeitet in dieser Zeit bei der Post. Es war bis 1997 hier das ehemalige Hauptpostamt. Wie war denn so die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen und auch mit den verschiedenen Menschen, die hier so waren im Gebäude?
Ganz interessant, ganz spannend. Dadurch, dass wir immer unterwegs waren im Gebäude, waren wir bekannt wie bunte Hunde. Jeder konnte mit allen möglichen Sachen zu uns kommen. Man konnte nur nicht erwarten, dass wir uns alle Namen merkten. Das ging einfach nicht. Aber ansonsten hatten wir für jeden ein offenes Ohr. Wir haben auch sehr viel Spaß gehabt. So ein Beispiel möchte ich erzählen. Hier am Münzhof, da fuhren auch LKW, kleinere LKW, 3,5 Tonner. Und die hatten die Vorgabe, Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Und einer kam da um die Ecke gebrettert. Ja, ich habe einen ganz eleganten Satz zur Seite gemacht und habe gesagt, na, das war ja wohl ein Bleifuß. Dieser Kollege, der Fahrer, hatte ein Hobby. Er malte Karikaturen. Sie können sich vorstellen, was da war. Ein Auto, was bremst, ein Bußkohl, der zur Seite springt. Besser Blei im Fuß als Gummi, was weiß ich. Gell, Herr Bußkohl? Eine tolle Zeichnung. Also, so haben wir unseren Spaß gehabt. Ansonsten war es relativ freundlicher Umgang. Ärger gab es überall immer mal und Ellbogen hat man auch zeigen müssen. Das war okay. Wenn es größere Probleme gab, waren die Stellenleitungen und Abteilungsleitungen da. Die haben sich dann für ihre Leute eingesetzt. Und bei uns war es so, wir haben uns auch öfter mal im Ton vergriffen. Das muss ich zugeben, aber das hat nie lange vorgehalten. Spätestens eine Stunde später haben wir uns mit den Leuten dann auf einen Kaffee getroffen und es war okay.
Gab es denn hier eine Kantine oder einen Aufenthaltsraum, dass man da auch mal zusammen hingehen konnte?
Ja, Aufenthaltsräume gab es in jeder Dienststelle. Das waren teilweise nur Sitzecken, teilweise auch ein großer Raum. Und eine Kantine hatten wir, die ist, ich glaube, 86, 87 in dem Bereich erneuert worden. Die Kantine ging über das halbe fünfte Obergeschoss. Da war die Kantine, die Küche und ein großer Automatenraum. Der Automatenraum und die Speisesäle waren rund um die Uhr geöffnet, denn der Hauptbetrieb war nachts.
Und auf den anderen Etagen, was war da so untergebracht?
Da gab es so Sitzecken, also für das Personal gab es Sitzecken, Teeküchen und so weiter und so fort. Ansonsten war das Gebäude aufgeteilt im ersten Obergeschoss. Das heißt, Bahnhofsebene war der Postbahnhof mit dem Postumschlag. Da wurden die Sendungen, die mit der Bahnpost beziehungsweise direkt vom Hauptbahnhof gekommen sind, in großen Gitterkarren oder in Rollbehältern verteilt und auf die entsprechenden LKW umgeleitet. Im linken Bereich war die Auslandspost, das heißt Briefsendungen, die fürs Ausland bestimmt waren, wurden per Seepost überwiegend verschifft. Dann an der Rampe vorne im vorderen Bereich zum Hühnerposten hin, da war die Fuhrstelle untergebracht. Da wurde der Einsatz von LKW und der Briefkastenleerung koordiniert. Das zweite OG und zum Zwischengeschoss haben wir noch im Gebäude. Das gehörte zum Postamt Hamburg 1. Da war die Zustellung und der Schalterdienst untergebracht. Das kenne ich, aber Näheres weiß ich darüber nicht. Im dritten Obergeschoss wurde die Briefabgangsverteilung für größere Briefe, Lang- und Stückbriefe, gemacht. Die Langbriefe ab Format C5, kann man sagen, wurden in Verteilspinden nach Postleitzahlen verteilt, zusammengefasst, wurden geleert und dann an die entsprechenden Postämter weitergeleitet. Die Stücksendungen wurden an großen Beutelgestellen verteilt, das heißt verworfen. Man stand davor und hat die Sendungen in die Beutel geworfen. Das war natürlich ein schöner Einsatz für die Verwalter im Weihnachtsverkehr oder sowas. Da konnte man richtig Zielübungen machen. Hat nicht immer geklappt, aber es ging.
Ich glaube, Weihnachten war wahrscheinlich hier die Hochzeit, kann ich mir vorstellen. Haben Sie das mit dem normalen Personal schaffen können oder sind in der Weihnachtszeit auch noch zusätzliche Kolleginnen eingestellt worden?
Es sind um die 1000 zusätzliche Kräfte eingestellt worden. Viele Hausfrauen, viele Studenten, weil das ja alles nur Teilzeitjobs waren und sehr viel wurde im Spät- und Nachtdienst erledigt. Da hatten wir 1000 Leute, die eingestellt wurden. Aufgestockt wurde ganz speziell die Personalstelle mit Personal und mit Räumlichkeiten.
Ich komme nochmal auf die vielen Menschen zurück. Es gab ja eben verschiedene Generationen, wie Sie sagten, auch Studenten, jüngere, ältere Menschen, auch verschiedene Nationalitäten. Wurde das zum Beispiel berücksichtigt, dass es auch verschiedene Religionen gibt?
Ja. Oder gab. Ja, ganz besonders hier unten im Bahnsteigbereich, da waren sehr, sehr viele türkische Mitarbeiter eingesetzt und wir hatten dann extra einen Raum eingerichtet, der wurde auch vom Imam, glaube ich, geweiht und das war dann die türkische Moschee. Wenn irgendwie was anlag bei Baumaßnahmen oder sonst was, das Mängel waren, dann durften wir von der Organisationsstelle, weil wir einen guten Draht zu den türkischen Vereinigungen hier hatten, da auch diese Räumlichkeiten besichtigen. Natürlich nach Voranmeldung, mit Begleitung und selbstverständlich die Schuhe ausziehen.
Und haben Sie auch mal zusammen gefeiert? Gab es das auch? Also zum Beispiel Ramadan, haben Sie das zusammen gemacht?
Nein, das haben wir hier gar nicht gemacht. Feierlichkeiten gab es hier in diesem Haus für alle überhaupt nicht. Wir hatten Briefdienstbetrieb rund um die Uhr bis auf den ersten Oster- und den ersten Weihnachtsfeiertag. Ansonsten war das Haus immer rund um die Uhr besetzt und dann kann man keine großen Feierlichkeiten machen. Es wurden in einzelnen Dienststellen kleine Weihnachtsfeiern veranstaltet oder wenn jemand befördert wurde, hat er seinen Bereich eingeladen. Bei uns war es so, wenn jemand Geburtstag hatte oder befördert wurde, dann gab es eine kleine Feierlichkeit im Bereich Organisation. Dazu war natürlich wichtig, dass man entweder ein Frühstück ausgibt oder Kaffee und Kuchen oder sonst was. Wobei Kaffee und Kuchen gehörte immer dazu. Wer einen Arbeitspostennachweis erstellen und lesen kann, der kann auch ein Backrezept lesen und der muss auch einen selbstgemachten Kuchen mitbringen. Und das hat geklappt.
Hat funktioniert ja. Und wahrscheinlich auch immer gut geschmeckt.
Ja.
Gibt es etwas an Ihrer Arbeit, was Sie so im Nachhinein ganz besonders vermissen und woran Sie gerne zurückdenken?
Ja, an die Baumaßnahmen. Es hat riesig Spaß gemacht, hier die Baumaßnahmen zu koordinieren, zu planen und auch die Umsetzung zu sehen und dann auch festzustellen, dass man selber Fehler gemacht hat. So beispielsweise hier unten am Postbahnhof, da wurden Pfeiler in einem Tiefbohrverfahren gegründet und dann gingen die Pfeiler hoch und haben die Decke getragen. Die Firma hat jeden Tag wieder von vorne beginnen müssen, weil man nachts was kaputt gefahren hatte. Und mitverantwortlich dafür waren wir auch mit unseren Vorgaben. Wir haben nämlich gesagt, die Sendungen, die vom Bahnhof rüberkommen, mit E-Schleppern in Karren und so weiter, da dürfen höchstens 3 Karren von einem E-Schlepper gezogen werden. Ansonsten schlackern die Karren zu sehr. Und dann können die Richtung nicht mehr halten und hauen gegen neu gesetzte Pfähle. Und wir haben festgestellt, wenn unsere Kollegen mit 3 Karren gefahren sind, dann schaffen die ihr Pensum gar nicht. Die sind mit 3 Karren angefangen und nachher mit 8 Karren zum Schluss durchgedüst, wie die Weltmeister. Und das haben wir in einer Kontrolle nachts festgestellt. Und da haben wir auch die Fachleute, das heißt die Schlepperfahrer, gefragt, mit wie viel Karren könnt ihr noch fahren, ohne dass die schlackern. Und die sagten, mit den Rollbehältern, die haben kleine Räder, ich würde sagen maximal 15 cm Durchmesser, da können sie mit 5 Wagen fahren, mit Gitterkarren können sie mit 6 Karren fahren. Und das haben wir dann auch umgesetzt in der Verfügung, dass sie mehr transportieren konnten und auf Schlag mehr mitnehmen konnten. Das hat natürlich für Entlastung gesorgt und sie mussten nicht mehr so schnell fahren und nicht mehr mit den Mengen. Und die Pfähle, die wurden zusätzlich noch durch die Baufirmen gegründet. Dazu habe ich noch eine Sache, diese Baufirma kam nicht aus Hamburg und der Bauleiter der Oberpostdirektion sagte, durch diese Schwierigkeiten mit dem Kaputtfahren nachts und der Bohrpfahlgründung und so weiter, kommen wir hier nicht weiter. Ich kriege aber zu der Firma keinen richtigen Draht. Ich glaube, das sind Holländer. Herr Busko, Sie können ja ein bisschen Niederlands braten. Ja, ein ganz klein bisschen. Ich kann es versuchen. Ja, und wir gehen runter, unterhalten uns dann auch mit dem Bauleiter dieser Firma, die diese Ausführungen macht. Und der sagte an jedem zweiten Satzende, nein. Das sind keine Holländer, die kommen aus M. Und dann spreche ich die Handwerker direkt an und sage, moin, sag ich, bin ich M? Ja, wo kommst du drauf? Ich habe auch ein Heil sehr lang, ob Transvaal wohnt. Das ist ein Stadtteil von Emden. Und daher kannte ich deren Blatt. Und auf einmal war eine Ebene da, die passte. Das ist das, was Spaß gemacht hat.
Schön. Und gab es auch etwas, was Ihnen nicht gefallen hat oder was Sie so lieber nicht nochmal erleben würden?
Ja, da gab es so einige Sachen. Wir mussten Berichte schreiben. Da hätte es eigentlich gereicht, wenn man nur die Jahreszahl geändert hätte und hätte den ganzen Bericht vom Vorjahr weitergeschoben. Aber Ausschusssitzungen hatten wir auch. Und jede Dienststelle hatte die gleichen Probleme. Und jedes Ausschussmitglied von der Dienststelle musste natürlich seine Dienststelle noch mal extra erwähnen. Ja, und wir haben, und bei den Langbriefen haben wir auch das Problem, und da haben wir auch. Und ganz zum Schluss meldete sich dann noch eine ausliegende Dienststelle. Wir haben das Problem bei uns auch. Ja, und das habe ich dann im Protokoll zusammengefasst. Das Gewicht der gefertigten Beutel ist in allen Dienststellen zu hoch. Das reichte völlig. Vorgänger von mir hatten jede einzelne Dienststelle und jeden anderen erwähnt. Das war mir einfach zu umständlich, zu langweilig. Da habe ich mich auch bei diesen Sitzungen gerne gedrückt.
Verstehe ich. Ja. Sitzungen können langwierig sein und sich manchmal ein bisschen wiederholen.
Ja.
Immer ein bisschen anstrengend.
Ja. Ansonsten brauchte ich auch diese Berichte, die wir hatten. Da hatten wir auch ein ganz schönes Erlebnis über den menschlichen Umgang miteinander. Wir hatten völlig vergessen, irgendwie so einen Bericht zum Weihnachtsgeschäft zu fertigen. Das war einer der Berichte, wo man nur die Tageszahlen ändern musste und so weiter. Und wir hatten so viel um die Ohren zu der Zeit, dass wir es einfach verpasst haben. In der Zeit habe ich den Stellenleiter, der war in Urlaub vertreten. Ich habe einen neuen Arbeitskollegen angeleitet. Der musste betreut werden. Und ich habe selber ein neues Aufgabengebiet, das Controlling, damals übernommen. So hieß, ich hatte drei Jobs auf Schlag und habe das verpasst. Der Abteilungsleiter kam an, blieb in der Tür stehen, fragte noch, der Bericht. Ja, haben wir vergessen. Kann passieren. Auf einmal hat er nur ein freundliches Wort gesagt. Riesenschweinerei! Geht raus und knallt die Tür zu, dass der Putz von der Decke fällt. Ja, ein bisschen später habe ich den Abteilungsleiter auf dem Flur getroffen. Und dann haben wir noch mal in aller Ruhe versucht, drüber zu reden. Und da habe ich ihm auch dargestellt, was wir für Jobs haben im Moment und was unsere Probleme sind. Und auf einmal geht die Tür auf von einem anderen Abteilungsleiter. Der kannte mich sehr, sehr gut und der sagte, na Ossi, wen musst du jetzt wieder falzen? Ach, hallo, Herr. Ja, das war dann der Umgang und es hat sich entladen. Aber dann war es auch okay.
Also durchaus ein ganz kollegialer Umgang. Nicht? Man, es hat dann doch wieder zueinander gefunden.
Ja, natürlich, natürlich.
Tja, Sie kennen das Haus sehr gut, waren hier lange tätig. Besuchen Sie das Gebäude, also die Zentralbibliothek, auch noch heute? Oder ist es doch eher zu weit weg von Ihrem Wohnort?
Es ist zu weit weg. Zwischen meinem Wohnort und hier liegen etwa 250 Kilometer. Ich bin zwar ab und zu noch in Norderstedt, besuche Freunde. Wir sind auch viel mit dem Wohnmobil unterwegs und auf dem Rückweg kommen wir wohl mal durch Hamburg, aber es ist eigentlich die Ausnahme, dass wir hierher kommen. Das war im April wirklich die große Ausnahme. Ich habe es im Radio gehört, dass hier eine Veranstaltung auf Plattdeutsch ist und dann am Hühnerposten, da habe ich zu meiner Frau gesagt, da müssen wir mal hin.
Tja, Plattdeutsch. Bedeutet das, dass Sie Plattdeutsch sprechen?
Ja.
Welches Plattdeutsch sprechen Sie denn? Da gibt es ja verschiedene Dialekte.
Ich spreche das ostfriesische Plattdeutsch, was im Bereich zwischen Leer und Papenburg gesprochen wird. Um das ein bisschen einzuengen. Die Fintja, die wohnen nur 10 Kilometer weiter weg. Die sagen Ciao und wir sagen Ciao. Die Papenburger, da ist ja schon die Grenze gewesen früher. Ab Papenburg wurde es katholisch. Ostfriesland war überwiegend evangelisch. Und da hat sich die Sprache natürlich auch anders entwickelt. Deswegen sage ich, ich spreche das Plattdeutsch zwischen Leo und Papenburg.
Haben Sie das schon als Kind gesprochen? Sind Sie so aufgewachsen mit der plattdeutschen Sprache?
Jein. Meine Eltern haben mit mir Plattdeutsch gesprochen, eher Hochdeutsch gesprochen. Meine Großeltern haben Platt gesprochen. Mit meinen Freunden eine Mischung aus Platt und Hochdeutsch. In der Schule Hochdeutsch, in den Pausen Platt. Also war alles. Und zurzeit ist es bei uns so, wenn wir zusammen sind, meine Frau und ich sprechen untereinander Plattdeutsch. Mit meiner Schwester spricht meine Frau Hochdeutsch, eher Platt, ich hoch. Mein Schwager ist Niederländer, der spricht meistens Hochdeutsch. Das kann aber auch sein, dass wir in einer großen Gruppe zusammen sind und es wird nur Kauderwelsch gesprochen.
Ja, dann sind wir natürlich jetzt mal gespannt, etwas auf ostfriesischem Plattdeutsch zu hören. Können Sie uns vielleicht eine kleine Anekdote in Original-Plattdeutsch erzählen?
Ja. Und zwar Haecken Amtskontrolle, mitten in der Nacht hier im Gebäude und was unten an Baumstich und hat mir da Ohren kriegen. Da kam einfach der Aufsichtsperson und hat gefragt, Herr Buskohl, wo sagst du, morgens auch ein Tass Kaffee? Ja, geht, mitten in der Nacht ist ein Kaffee hergeholt. Und dann bin ich da mit Ringern, krieg mir Tass Kaffee und dann was auch die Arbeit ist, die haben ja was gegen die Lü von Teppichbodenetage. Die leben im Blaumann rum und auf Nietenbüchs und Sicherheitsschau. Und wir leben mit Schlips und Krauch da unten rum. Und dann seht ihr ein, muss das denn sein, dass die Teppichbodenetage unseren Kaffee trinkt? Da habe ich bloß gesagt, ach, an der 5 Groschen seid nicht liegen, ich betaule auch was. Da sagte er nur noch, nee, das deit nicht not. Ja, und dann haben die sich wieder auf ihr Gespräch konzentriert und haben dann auch auf Diskotheken brot. Und dann sieht dieser Mann auf einmal, ja, die hier in Hamburg mit den Diskotheken, die bünd nachts tun in der Nachtbus steigen oder in U-Bahn und konnten auch hinkommen. Wir haben Diskotheken mind an Knaul und mussten dann immer an Knaul langs nach Hause hin. Das war's nicht ohne. Ich hab das hören und denk, das Gift gewollt nicht. Krieg um an und sag, und am besten was, wenn Adi die Platten oblegt hat, ne? Hey, Krieg, woher kennst du die Kajüte ob Fein? Ne, ich komm gebürtig und ihren. Ich sag, und ich von Annika, von Langholt. Seitdem hab ich uns bestens verstanden.
Ja. Vielen Dank, das war ein total spannender Ausflug ins Plattdeutsche. Das eine oder andere Wort habe ich sicher nicht verstanden, aber ich glaube den groben Zusammenhang. Vielen Dank dafür. Ja, in dem Sinne möchte ich mich gerne von ihm verabschieden und ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns waren und dass wir teilhaben konnten an so vielen Eindrücken, dass Sie uns etwas erzählt haben von den Begegnungen hier im Haus, von dem Gebäude selbst, von Ihren Tätigkeiten und uns mitgenommen haben auf einen kleinen Ausflug ins Plattdeutsche.
Ja, ich möchte mich herzlich für Ihre Einladung bedanken. Hat mir richtig Spaß gemacht, die Vergangenheit aufzuarbeiten, denn es hat ja alles aufeinander aufgebaut. Und Postamt Hamburg 3 war wirklich entscheidend, auch für den Umgang mit Vorgesetzten. Das war bei anderen Postämtern anders. Das war hierarchischer angeordnet. Hier bei uns war das mehr Zusammenarbeit und das war schön, dass ich das nochmal darstellen durfte.
Ja, danke. Sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun Interesse haben, dieses Haus noch näher kennenzulernen, dann möchte ich Ihnen gern einen Film empfehlen. indem Sie also visuelle Eindrücke des Gebäudes am Hühnerposten erhalten können. Und Sie finden den Film auf YouTube unter Zentralbibliothek Hamburg, Tag des offenen Denkmals.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Zentralbibliothek im Hühnerposten persönlich kennenzulernen, dann freuen wir uns über Ihren Besuch. Unser Medienangebot bietet eine breite Palette zu Themen wie zum Beispiel Architektur und Stadtgeschichte. In unseren nächsten Episoden stellen wir Ihnen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vor, die von ihren Erlebnissen berichten, als sich in diesem Gebäude noch das ehemalige Hauptpostamt befand. Hören Sie gerne wieder rein.